Radio M im Gespräch.
Schönen guten Tag zur neuen Ausgabe von Radio M im Gespräch mit Gerrit Mattis. Lebenslanges Lernen. Das ist ein Thema, das einen selbst vermutlich ein ganzes Leben lang beschäftigen kann. Es ist eines der wichtigsten Themen in einer Gesellschaft, die sich als Bildungsgesellschaft bezeichnet und in der Bildung als eins der höchsten Güter gilt. Dabei ist für manche das Schlagwort lebenslanges Lernen zu einer Drohung geworden. Sie sehen vor allem, dass sie nie fertig werden, dass sie damit nie zur Ruhe kommen werden. Dass die nächste große neue Aufgabe wartet, kaum dass die letzte gerade und mit Mühe geschafft ist. In einer Gesellschaft, in der Konkurrenz und Leistung die wichtigsten Antriebe sind, fällt es schwer, sich der Forderung nach lebenslangem Lernen zu entziehen, denn wer nicht mitmacht, der ist schnell weg vom Fenster. Andere halten lebenslanges Lernen für eine Herausforderung, ja, für eine tolle Selbstverständlichkeit. Für sie ist die Welt, ist das Leben keine Bedrohung, mit der sie nur mit Mühe fertig werden. Im Gegenteil, für sie ist die Welt, ist das Leben eine wunderbare Sache mit großartigen Möglichkeiten, die es eben nur zu nutzen gilt. Sie haben dann auch weniger das Gefühl, ständig lernen zu müssen. Sie sind vielmehr dauernd auf Entdeckungsreise. Das zeigt, ob wir lebenslanges Lernen für eine Forderung oder für eine Herausforderung halten, ist auch eine Frage der Einstellung zum Leben. Grundsätzlich. Nachdem wir uns vor 2 Wochen bei Radio M im Gespräch bereits einige grundlegende Gedanken gemacht haben zur Frage nach dem lebenslangen Lernen, wollen wir heute klären, welche Antworten kann der christliche Glaube hier geben? Steht dazu etwas in der Bibel? Und weil das Umfeld immer eine große Rolle spielt für erfolgreiches Lernen, wollen wir natürlich auch fragen, kann die christliche Gemeinde bei lebenslangem Lernen eine Hilfe sein? Klären wollen wir die Fragen mit Ulrike Burkhardt-Gebitzky, Pastorin der Evangelisch-Methodistischen Kirche und Mutter von 2 Kindern. Schön, dass Sie gekommen sind, Frau Burkhardt-Gebitzky.
Ja, schönen guten Tag, Herr Mattis.
Frau Burkhardt-Gebitzky, die Bibel wird oft bezeichnet als das Buch des Lebens, weil darin viel dazu steht, wie wir unser Leben sinnerfüllt gestalten können. Nun wird in unserer Bildungsgesellschaft erwartet, dass wir dieses Leben von Anfang bis Ende mit Lernen füllen, sonst werden wir abgehängt. Das kann erheblichen Druck erzeugen. Die Bibel als Buch, das auch Lebenshilfe sein will, sollte etwas zum Thema Lernen sagen. Tut sie es auch?
Zuallererst, wer in der Bibel nach Lernen fahndet, nach diesem Stichwort, der merkt sehr schnell, so wichtig Lernen heute auch sein mag, eine Erfindung unserer modernen Zeit ist es nicht. Lernen hat schon immer zu Menschen gehört und spielt in der Religion von jeher eine wichtige Rolle. Lernen hatte ein hohes gesellschaftliches Ansehen. Wer lernte, war privilegiert. Man durfte lernen. Vom heutigen Druck und Zwang, um gesellschaftlich nicht abgehängt zu werden, war da keine Rede. Jungs wurden dabei, wie so oft, bevorzugt. Im Judentum zur Zeit Jesu wurden die Jungen vor allem mit der Tora vertraut gemacht. Da sieht man, wie eng Bildung und Religion miteinander verknüpft waren. Solcher Unterricht fand zudem in der Synagoge statt. Zwar konnten die wenigsten Menschen lesen und schreiben, aber sie hatten so ihre Lernmethoden. Weitererzählen, zuhören, auswendig lernen. Das war der Normalfall und es funktionierte sehr gut. Mit dem Privileg, lernen zu dürfen, war aber noch etwas anderes verbunden. Die Lehrer im Judentum, die Rabbiner, waren hoch angesehen.
Lernprivileg und Lehreransehen, das sind ja schon mal 2 erhebliche Unterschiede zu heute, wo das Lernen in einem völlig anderen Licht erscheint. Heutige Lehrer lässt das wahrscheinlich vor Neid erblassen und da verstehe ich von einer ganz anderen Seite auch nochmal, warum sich damals so viele Menschen um Jesus geschart haben. Sie haben ihn ja Rabbi, also Lehrer genannt, insofern war es wohl eine Ehre für sie, ihm zuhören zu dürfen.
Da bin ich ziemlich sicher. Mit dem Rabbi unterwegs zu sein, das war etwas Außergewöhnliches. Von ihm berufen zu werden, wie die Jünger, das war im Grunde genommen so etwas Ähnliches wie ein Bildungsritterschlag. Das Lernen in einer solchen Gruppe und im Gespräch war außerdem der Regelfall. Frontalunterricht, wie wir ihn von der Schule kennen, gab es da einfach nicht. Allerdings merkt heute die Schule ja auch zunehmend, dass das Lernen in der Gruppe sehr viel effektiver ist. Es geht zwar nicht so schnell, aber es bleibt mehr hängen. Der nächste Schritt wäre wohl, dass Lehrer viel mehr in die Lebenswelt der Schüler und Schülerinnen eintauchen und die Schüler andererseits mehr in ihre Erwachsenenwelt mitnehmen, dass sie viel mehr miteinander unterwegs sind und dabei lernen, dass sie nicht zur Schule pilgern, um sich dort ihre Portion Bildung abzuholen, und das zeigt einen ganz anderen und ungemein wichtigen Aspekt. Lernen war damals mehr als die rein intellektuelle Auseinandersetzung mit Stoff. Es war ein gemeinsamer Weg. Zum Lernen gehörte immer auch, Wege zu finden, miteinander zurechtzukommen. Lernen war also immer auch emotionales, wie wir heute sagen, und soziales Lernen.
Auf dieser Ebene gibt es heute ja erhebliche Probleme. Gerade in der Schule werden soziale Defizite immer wieder beklagt. Der Umgangston wird als katastrophal empfunden. Rücksichtnahme fällt unter die Kategorie Fremdwort. Ist das ein Problem unseres heutigen Lernens oder gab es das bei Jesus auch schon?
Also den ersten Konkurrenzkampf hat es ja schon bei Kain und Abel gegeben. Das Problem ist ja so alt wie der Mensch selbst. Deshalb ist es auch immer schon Teil gemeinsamen Lernens gewesen, egal ob es in der Schulklasse oder mit einem jüdischen Rabbi unterwegs. Bei Jesus gibt es ja die Geschichte, dass die Jünger ihn fragen, wer im Himmelreich direkt neben ihm sitzen darf. Das ist ein handfester Konkurrenzkampf. Wer genießt beim Lehrer das höchste Ansehen? Wer hat die meisten Bildungspunkte und kann dem Lehrer am ehesten auf Augenhöhe begegnen? Darum geht's den Jüngern. Und Jesus beantwortet die Fragen auf eine Weise, die zeigt, ihm geht es nicht nur um theologische Diskussionen, ihm geht es auch um das soziale Miteinander. Er will, dass sich seine Jünger nicht nur an ihm orientieren und sich mit seinen Thesen und Fragen auseinandersetzen. Er möchte, dass sie auch sozial lernen, dass sie aufeinander und nacheinander schauen. Statt ihnen zu sagen, wer am meisten Ansehen bei ihm genießt, fordert er sie auf, den anderen anzusehen und ihm zu dienen. Das macht schließlich auch den guten Lehrer aus. Er ist nicht dazu da, dass seine Schüler ihn toll finden und er bei ihnen angesehen ist. Gute Lehrer kümmern sich nicht nur um ihren Stoff, sie kümmern sich auch um ihre Schüler weit über Stofffragen hinaus.
Ich versuche mal, das auf heute zu übertragen. So wie die Jünger damals, orientieren wir uns ja heute auch an Jesus. Natürlich nicht nur als einen großen Lehrer, aber auch, der könnte doch, vielleicht sollte sogar, die Kirchengemeinde ein solcher Ort des emotionalen, des sozialen und aber auch des intellektuellen Lernens sein. Sind Gemeinden das?
Theoretisch ja, praktisch auch. Aber in der Praxis fragt man sich natürlich immer, wie gut ist die Lehre in jeder einzelnen Gemeinde? Wer im sozialen Netz einer Gemeinde unterwegs ist, der lernt von ihr. Er macht nach, was dort vorgelebt wird. Er lehnt sich auf gegen das, was er unmöglich findet. Er bedient sich der Umgangsformen, die dort herrschen, und diskutiert die Fragen, die dort anstehen. Ob er aber auch im guten Sinne lernt, hängt vom Miteinander ab, davon, wie in einer Gemeinde Meinungen vertreten und diskutiert werden, davon, welche Rolle Hierarchien spielen, welches Ansehen jeder Einzelne genießt und für wie wichtig jeder seine Meinung hält. Auf jeden Fall bietet eine Gemeinde ein riesiges Potenzial, wenn es ums Lernen geht. Neben diesen sozialen und meistens ja auch emotionalen Aspekten besteht in einer Gemeinde außerdem die fast schon exklusive Chance, etwas über Gott zu erfahren und sich mit ihm auseinanderzusetzen.
Potenzial, Chancen, Voraussetzungen, theoretisch ja, praktisch schon auch, aber das klingt noch sehr zurückhaltend.
Natürlich. Zum einen läuft das ja in jeder Gemeinde unterschiedlich. Schon allein deshalb kann man hier nur sagen, was möglich sein kann. Aber praktisch ist das auch nicht leicht. Einander vergeben, liebevoll miteinander umgehen, auch wenn der andere in einer sehr wichtigen Sache völlig anderer Meinung ist. Dem anderen geduldig zuhören, obwohl man längst einen Schritt weiter ist in der Diskussion. Jemanden klar auf einen Fehler hinweisen, aber auch so, dass er mir zuhört und nicht gleich dicht macht. All das kann man in einer Gemeinde lernen. Aber ich glaube, jeder weiß, wie schwer es oft ist, genau das zu tun. Hier fordert Gemeinde unheimlich. Aber wer sich darauf einlässt, lernt auch eine ganze Menge. Allerdings, wie die Menschen bei Jesus in der Gruppe gelernt haben, ist es auch in einer Gemeinde nötig. Es reicht eben nicht, wenn sich hier und da einer als Lernender begreift, die Gemeinde insgesamt aber überhaupt nicht darauf eingestellt ist. Deshalb halte ich es für unheimlich wichtig, dass Gemeinden sich über alle Gruppen und Altersklassen hinweg als Lernorte verstehen. Jeder muss offen sein dafür, von jedem etwas zu lernen. Dann entsteht ein Lernklima, in dem es Spaß macht, sich weiterzuentwickeln und sich auch mit komplexen Dingen und schwierigen Menschen auseinanderzusetzen.
Und wer sich nicht darauf einlässt, lässt diese Lektionen eben aus und lebt mehr oder weniger fröhlich bis zur Rente oder darüber hinaus.
Nein, das glaube ich nicht. An der Fröhlichkeit hätte ich schon meine Zweifel. Das sind Lektionen fürs Leben, die man bei Jesus lernt und in einer Gemeinde lernen kann. Sie helfen, dass mein Leben gelingt, dass ich mit meinen Mitmenschen wirklich gut auskomme und sie mit mir. Sie führen zu mehr Menschlichkeit. Es ist eine Liebe, die zuerst mich verändert, dann meine Mitmenschen und damit Stück für Stück die Welt. Deshalb glaube ich, dass es keine beliebige Lektion unter vielen ist, die Jesus uns mit seiner Liebe vorgelebt hat und die er uns vermitteln will. Es ist echtes Lernen fürs Leben. Und das ist auch lebenslanges Lernen. Wenn ich im Blick behalte, wie intellektuelles, emotionales und soziales Lernen zusammenhängen, dann entwickelt sich für mich daraus eine grundsätzlich positive Lebensperspektive. Insofern ist Lernen ein wichtiger Baustein, um glücklich zu werden. Ich sehe nämlich, wie eng das Miteinander verwoben ist und wie sehr ich damit meiner Persönlichkeit vorkomme, dass nicht nur mein Hirn gefordert ist. Das hilft mir vielleicht auch, wenn ich mal wieder vor einem Stoff sitze, den ich erst einmal überhaupt nicht unter die Füße zu kriegen scheine.
Nicht nur für die Schule lernen wir, sondern fürs Leben. Dieser Satz ist ein beliebter Spruch bei Lehrern. Wenn wir vom rein kognitiven Wissen vermitteln weggehen bzw. die Sichtweite aufs Lernen erheblich erweitern, nämlich auf die soziale Erfahrung, auf die emotionale Wahrnehmung und den engen Zusammenhang, in dem Wissen, Fühlen und Soziales miteinander stehen, dann kann Lernen fürs Leben gelingen, dann kann lebenslanges Lernen zu einer wohltuenden Angelegenheit werden. Eine Angelegenheit, die Freude aufs und übers Leben macht und um diese erweiterte Sichtweise kennenzulernen, auszuprobieren und einzuüben, eignet sich die christliche Gemeinschaft, um ein Leben zu erleben und zu führen, von dem ich sagen kann, ja, so erlebe ich Glück. Ganz herzlichen Dank für die guten Gedanken zum Thema lebenslanges Lernen, Ulrike Burkhardt-Kibitzki, Pastorin der Evangelisch-Methodistischen Kirche. Und da wir zum Ende unseres Gesprächs darauf gekommen sind, die Frage nach dem Glück wird uns im nächsten Gespräch beschäftigen. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Das war Radio M im Gespräch. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Radio M im Gespräch ist ein kostenloses Podcast-Angebot der Evangelisch-Methodistischen Kirche. Weitere Podcasts finden Sie auf unserer Internetseite radio-m.de.